du hattest halt eine einzige Aufgabe. Du solltest dir, weil du auf einmal Hunger hattest, eine Semmel kaufen. Hast kein Geld gehabt, mich angeschnorrt, dann gebe ich dir auch noch, warte ewig, weil ich nicht weiß, was dauert denn da so lang? Und dann marschierst du da mit den drei Semmeln zurück. Ich hatte überhaupt gar keinen Hunger, mein Geld war weg. Das war da echt.
Ja, sharing is caring. Ich habe eigentlich für uns alle eine Semmel mitgebracht, eine Bratwurstsemmel. Wow. Wie heißt das hier, Debreziner oder so?
Nee, das hat einen anderen Namen. Tatsächlich habe ich den gestern auch gehört gehabt in der Schlange. Gorsen oder irgendwie
Bosna. Bosna, so heißt genau. Ja, war gut. Also es war das perfekte Abendessen quasi, weil es dann ja früh ins Bett ging, zum großen Preis von Japan.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 133. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell gegenüber, wieder virtuell gegenüber, sitzt der Mann, der gestern zum Austria Salzburg Ultra wurde. Das darf man ja gar nicht laut sagen in diesem Podcast, aber es gibt ja da eigentlich keine echte Konkurrenz. Insofern, wir hatten ein sehr schönes Wochenende, glaube ich, gemeinsam in Salzburg oder zumindest einen großen Teil des Wochenendes, aber war schon auch ziemlich anstrengend mit dir.
Ja, das stimmt, kann ich genauso unterschreiben und auch zurückgeben. Du kamst am Freitag an, nach dem FP1 und FP2, bist du hier nach Salzburg gereist, um dann mit mir hier am Freitagabend die Stadt unsicher zu machen und dann am Samstag in der Früh das Qualifying anzuschauen und dann gestern noch ins Stadion zu gehen, also wirklich ein sehr, sehr spontan, ja, ins Max-Eicher-Stadion, ich glaube 1800 Leute passen da rein. Sag ich mal so, ich fände es wirklich sehr schön, aber ich sehe mich perspektivisch dann doch eher auf der Rennstrecke.
Achso, jetzt, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, du siehst dich perspektivisch doch eher im Red Bull Arena. also das kann ich auch gut nachvollziehen. Tatsächlich, Qualifying schauen, das stimmt, haben wir tatsächlich gemacht, der Ehrenrettung halber. Du hast dich vor allen Dingen darum gekümmert, dich außerordentlich früh geweckt, um dir das Qualifying anzuschauen. Und damit können wir, glaube ich, auch reingehen, nämlich in das Rennwochenende in Suzuka in Japan, das vierte Wochenende dieser Formel-1-Saison, an dem gefahren wurde. Mhm. Wir haben einen Sieger, den man quasi, ich weiß gar nicht, wie sind denn die Quoten eigentlich, wenn du jetzt so auf den Max Verstappen-Sieg setzt?
Ich glaube, dass du nicht so viel Geld aktuell bekommst. Also, es war das vierte Saisonrennen und das dritte Mal hat Verstappen gewonnen. Ja. Und das einzige Mal, wo er nicht gewonnen hat, hat Sainz gewonnen.
Das war die vierte Pole-Position in Folge, vielleicht um die Schere zuzumachen. Für Max Verstappen.
War es das? Okay. Ja,
Eigentlich. Ja, vierte Pole in Folge. Diese Saison, ja.
Okay, ja. Es gibt eigentlich keinen Weg an Max Verstappen vorbei, außer er schlägt sich selbst, beziehungsweise das Auto, wie ihn in Australien, das ihn im Stich lässt, oder die Bremse. Verstappen vor Sergio Perez, vor Carlos Sainz. Man muss ehrlich sein, es war also kein Rennen, was sonderlich spannend war, leider. Es ist auch nicht sonderlich viel passiert. Es gab einen Start, mit dem möglicherweise gar nichts passiert ist, und dann gab es einen Crash in dieser ersten Startrunde, und zwar zwischen Daniel Ricciardo und Alexander Albon. Das hat dann eine Red Flag ausgerufen. Aber vielleicht lass uns kurz auf den Crash noch eingehen. Mhm, es gab keine Strafe für Albon und Ricciardo. Es sah übel aus, weil sie quasi beide in den Reifenstapel da sind. Ich sag, es ist ein ganz normaler Rennunfall. Ricciardo quetscht Albon ein bisschen ein. Enge Strecke, die Begrenzungen sind da auch direkt eigentlich quasi am Asphalt, deswegen sind sie auch beide im Reifenstapel gelandet. Gut, dass es keine Strafe gab, aber vielleicht auch vermeidbar gewesen.
Ja, also das ist ja auch so ein bisschen die einhellige Meinung, glaube ich, zu diesem Unfall, dass es ein Rennunfall ist und dass da eigentlich nicht viel zu machen war. Ich irgendwie, wenn man halt so die Onboards sieht von Alex Albon, dann muss ich aber trotzdem sagen, irgendwie ist es für ihn schon maximal blöd, weil er macht ja wirklich gar nichts falsch. Ricciardo macht halt dann im Ende noch diese Ausfallbewegung, sodass er ihn dann squeezed, wie du sagst. Da kann jetzt Ricciardo auch nicht viel für. Ich bin schon auch bei dir, das ist schon ein Rennunfall, aber ich würde schon sagen, für Albon ist es nochmal ärgerlicher, weil er kann ja wirklich gar nichts machen. Anders als eben zum Beispiel dann später im Rennen, wo war es Norris? Nee, es war Piastri, glaube ich.
Gegen Russell, ja.
gegen Russell, genau. Da würde ich nämlich schon sagen, okay, da hat Piastri sich einfach daneben benommen oder hat einen Fehler gemacht, weil er halt abgekürzt hatte. Aber in dem Fall sage ich, da hat Alex Albon wirklich überhaupt nichts dafür gekonnt und wurde da irgendwie rausgekegelt. Hatte aber eben genau zur Folge, wie du sagst, dass gleich mal Red Flag war am Anfang. Das heißt, ja, ein Restart, weil dieser Reifenstapel, wurde der eigentlich dann repariert? Das habe ich gar nicht mehr so
mitbekommen. Ja, er wurde dann wieder zusammengebaut. Da waren dann auch ziemlich viele LKWs, die dann da rumhantiert haben. Fast 30 Minuten lang. Mhm. Aber das größere Drama ist eigentlich bei William selbst. Die haben in Australien, hatte es ja einen Crash gegeben von Alexander Albon. Dann hatten sie nur noch ein Auto oder ein Chassis zur Verfügung. Und dann hat man gesagt, Logan, Sergeant, auf die Ersatzbank, der Alex Albon fährt jetzt ein Auto. Der ist dann nicht in die Punkte gekommen. Eine bittere, eine kontroverse Entscheidung. Und jetzt in Japan ist Logan Sargent am Freitag abgeflogen, hat das Auto demoliert. Alex Albon jetzt. Und jetzt hat man das Problem, dass man eigentlich fast ohne Chassis dasteht. Man glaubt, Stand jetzt, Sonntagabend, laut Teamchef James Rowles, dass man das reparieren kann, aber wenn es ein komplett neues Chassis geben sollte, wäre das erst in Miami fertig. Heißt, im Worst Case, wer weiß, China ist in 2 Wochen, haben die keine 2 Autos am Start.
Ja, das ist sehr bitter. Hat so ein bisschen Haas-Vibes. Mhm. So Haas 2022 mit Mick und Nikita Mazepin. So hieß der, oder?
Ja.
Krass, der ist auch schon wieder so lange nicht mehr da. Ja. Auch besonders bitter für Williams und ganz besonders für Logan Sargent war ja, dass er heute ja gar nicht so schlecht gefahren ist tatsächlich. Und ich will jetzt nicht sagen, an den Punkten gekratzt hat, aber zumindest mal das Auto nicht hinten irgendwie einsortiert hat und dann ja irgendwie natürlich seinen obligatorischen Fehler macht, indem er in das Kiesbett mit den neuen Reifen fährt und dann ganz am Ende sitzt, weil sie ihn nochmal reinholen mussten für neue Reifen. Also nicht nur, dass sie irgendwie Unfälle bauen, die blöd sind und die sie richtig viel Geld kosten und vielleicht sogar jetzt Präsenz kosten, sondern selbst wenn sie dann mal fahren, schaffen sie es leider nicht so ganz aus dem Quark zu kommen. Albon noch ein bisschen mehr, der ist ja 11. geworden in Saudi-Arabien und Australien, also das war schon knapp, deswegen steht Williams auch in der Gesamtwertung, obwohl sie genauso wie Sauber und Alpine 0 Punkte haben, trotzdem vor denen, weil sie halt in den Ergebnissen ein bisschen besser sind. Aber ja, also aktuell ist das bei Williams gerade wirklich nicht besonders gut. Ich sag, selber schuld, wenn du halt einen Logan Sargent behältst.
Ich glaube, da gebe ich dir auf jeden Fall recht mit Logan Sargent, das ist auch ganz klar, dass dem seine Zeit auch abgelaufen ist. Es gibt das Gerücht, dass er nur einen Vertrag von Rennen zu Rennen die Saison hat. Mal schauen, wie lange das noch dann hält. Ich habe im letzten Artikel über Williams gelesen, über die gesamten Strukturen, wie veraltet das da ist. Und die haben so für Einzelteile haben die einfach so eine Excel-Tabelle. Und ein Formel 1 Auto besteht ja aus tausenden von Einzelteilen. Und der James Rowles hat da gemeint in dem Artikel, dass es komplett unübersichtlich war. Also es ist auch nicht mehr State of the Art, wenn du halt dann irgendwelche Tabellen hast und gar nicht mehr weißt, was du also alles produziert hast und wann du es produziert hast. Ich glaube, ja, bei Williams ist das Wichtigste, oder 2 Dinge sind wichtig. 3, erstens, da muss Struktur rein, es muss modernisiert werden, und zwar wirklich von der Basis an. 2. Logan Sargent, da sehe ich eigentlich keine Zukunft. Und 3. sollte man probieren, sofern das überhaupt klappt, dass man Alex Albon langmöglichst hält.
Ja, der ist natürlich schon so ein bisschen ein Lichtblick in dem Team. Ich frage mich halt so ein bisschen, ich meine, Williams ist jetzt schon eine ganze Weile wirklich schlecht. Also wir gehen jetzt dann schon allmählich in so 10-Jahres-Schritte rein, dass Williams nicht mehr gut ist. Also vor 10 Jahren waren sie noch gut, aber ich weiß noch genau, eigentlich seitdem es Netflix Drive to Survive gibt, ist Williams schlecht. Und das ist jetzt dann die 6. Staffel, oder das ist 7. Staffel, wird jetzt gemacht. Insofern muss man sich schon mal ein bisschen fragen, woran liegt denn das, dass das Team sich einfach nicht modernisiert. Es gab diesen Eigentümerwechsel, wo Claire Williams aufgehört hat, oder Verantwortlichkeitswechsel und sowas. Da wäre ja eigentlich die natürliche Zeit gewesen, um solche neuen Strukturen einzuführen. Ganz allgemein muss ich auch sagen, das ist mir jetzt bei diesem Rennen extrem aufgefallen und leider auch negativ aufgefallen. Das Gefälle innerhalb der Formel 1 wird mir gerade deutlich zu stark. Und da geht es mir jetzt nicht nur darum, dass Red Bull völlig uneinholbar vorne fährt. Das ist auch schon ein Problem. Aber wenn du dir mal anschaust, Haas, Williams, Sauber und auch Alpine und Toro Rosso, die haben alle keine Chance gegen die anderen Teams.
Ja,
das ist eine richtige 2-3-Klassengesellschaft.
Das stimmt. Also da können wir eigentlich direkt dann auch wieder nach der Red Flag ansetzen. Und zwar in Runde 2 mit dem Restart. Nico Hülkenberg auf P12 gestartet, ist vollkommen auf P10, beim Restart dann auf P10 losgefahren, hat dann, das Auto ist dann in den Anti-Stall Modus gewechselt, also weil der Motor nicht abgewürgt wird, und so ist er einmal durchs Feld durchgereicht worden. Sonst hätte es für Haas vielleicht Punkte gegeben. Daran ansetzend, ja, es ist aber auch immer in meinen Augen immer so ein Auto, was vorne von jedem Team mitfährt. Naja, vielleicht bei Haas, der Nico, bei Aston Martin ist es Alonso, und bei Alpha Tauri, müssen wir dieser Cash App Racing Bulls, ist es wirklich Tsunoda, der Zehnter geworden ist. Das ist eine starke Leistung. Also die einzigen zwei Teams, wo ich wirklich sagen würde, da läuft es gar nicht, das ist Krieg Sauber und Alpine, und vor allem bei Alpine, das ist, also da es kommt ja wieder Gasly noch Ocon in Tritt, die fahren sich gegenseitig ins Auto oder berühren sich, und genauso wie bei Sauber, da fehlt mir aktuell die Hoffnung, dass es da irgendwo noch vorangeht.
Ja, also ich, zu Alpine kann man gleich nochmal kommen. Ich würde trotzdem aber schon ein bisschen widersprechen. Also natürlich stimmt es schon, dass bei Alpha Tauri jetzt der Tsunoda ein bisschen mitfährt, mit 7. Platz am letzten Wochenende, 10. Platz heute. Und bei Haas der Nico auch ein bisschen. Aber trotzdem, ich meine, am Ende musst du dir mal die Tabelle angucken. Da ist auf dem 6. Platz, also die zweite Hälfte quasi des Klassements, kommt dann eben Alpha Tauri mit 7 Punkten. Und 5. ist Aston Martin mit 33 Punkten. Also insofern, das ist dann schon ein massiver Unterschied. Klar, wir sind auch noch früh in der Saison, weiß ich auch. Wird sich vielleicht auch noch ein bisschen verschieben. Aber ich sehe da jetzt schon so früh in der Saison echt ein Problem. Und zusätzlich eben noch, dass Red Bull vorne so, also vor allen Dingen eben Max Verstappen, aber auch diese Saison zumindest Perez, das so stark unterwegs ist, dass die ja auch überhaupt nicht einholbar sind. Und das führt eben ein bisschen dazu, du hattest es ja eingangs auch erwähnt, und es ist auch das, was, glaube ich, viele aktuell so ein bisschen haben, dass diese Saison halt nicht nur vorne einigermaßen eintönig ist, sondern dass halt hinten auch echt schlechte Qualität fährt. Und dann macht's halt noch weniger Spaß, wenn du nicht mal irgendwelche Dodge-Fights hinten hast. Finde ich ein bisschen schwierig.
Da stimme ich dir zu. Es gab auch nach Saudi-Arabien eine Statistik, glaube ich, da gab es einen Fahrer außerhalb der Top 5 Teams, der einen Punkt geholt hat, das war Hülkenberg. Ich glaube, dass die Statistik sich jetzt marginal geändert hat mit Tsunoda, der in Australien eben jetzt Punkte geholt hat. Und Magnus hat ja auch nochmal einen geholt letztes Mal, aber ja, du hast schon recht. Das ist eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Zweiklassengesellschaft ist, weil in meinen Augen ist ganz vorne Red Bull. Dann kommt Ferrari und McLaren irgendwo dahinter. Dann kommt irgendwann alles so Mercedes, Aston Martin. Ja, und dann kommt der Rest.
Ja, und im Rest, da hattest du jetzt gerade auch schon mal angedeutet, da würde ich schon auch noch mal kurz drauf eingehen, Alpine, die ja wirklich, also ein massives Enttäuschnis sind, weil hätten ja eigentlich, oder eine massive Enttäuschung sind, weil die hätten ja eigentlich das Potenzial, zumindest mal im Mittelfeld mitzufahren, also so Aston Martin-mäßig, Mercedes-mäßig. Und man hat auch schon gemerkt, dass jetzt schon so früh in der Saison die Nerven wirklich blank liegen bei allen Beteiligten bei Alpine, mit diesem wütenden Ausruf von Ocon irgendwie, es ging irgendwie darum, we really need you to push now, und er, I am pushing, what are you talking about? Also die Nerven liegen blank bei denen, was ich auch völlig nachvollziehen kann, aber auch, dass ein Pierre Gasly, den wir ja, glaube ich, in diesem Podcast mehrmals völlig zu Recht auch sehr hoch gelobt haben, wo eigentlich jeder weiß, was das für ein guter Fahrer ist, ein Top-10-Fahrer eigentlich, man weiß, dass ein Ocon jetzt nicht so krass abliefert, das wundert mich nicht, der war noch nie besonders gut, aber ein Gasly, da, wenn der Letzter wird, fast gefühlt, oder
ist eigentlich, also Sargent ist 17. geworden, und dann Letzter, Gasly ist 16. geworden und Sargent ist Letzter geworden, weil er ja nochmal weil er wieder einen Fehler gemacht hat und dann nochmal, wie du schon erwähnt hast, in die Box ist. Also er ist es nicht auf dem Papier, aber er ist gefühlt der Letzter geworden, der Gasly. Und ja, bei Alpine
ist halt. Aber ich frage mich immer, wie sowas passieren kann. Also die hatten so große Pläne für dieses Jahr. Wir haben da letztes Jahr drüber gesprochen gehabt, vielleicht ein paar Zuhörer erinnern sich daran. Alpine, denen läuft sowieso die Zeit davon mit ihrem Engagement, das sie in der Formel 1 haben, also Renault insgesamt. Die müssen eigentlich jetzt sehr, sehr zügig in die Top 3 vorstoßen, ansonsten wird der Konzern irgendwann sagen, sorry, aber das macht so keinen Sinn. Die sind jetzt auf dem besten Weg, da Letzter zu werden aktuell, das finde ich schon.
Ja, Bruno Fermat ist jetzt Teamchef. Es gab ja noch die Vorgabe, von 3 Jahren von Laurent Rossi 100 Rennen, dass man da gewinnen will, dann hat Ocon durch Glück in Budapest gewonnen. Aber im Endeffekt ist man jetzt, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube, dass die 100 Rennen jetzt, glaube ich, bald geknackt sind. Ja, doch. Ich sehe da wenig Hoffnung, weil auch die hatten, sagen, ja, Strategiefehler und so weiter und sind langsam, aber im Endeffekt hakt es da ja überall. Also, mal schauen, vielleicht kommt da noch was. Und vielleicht können sie ja wenigstens Williams überholen, wenn, wenn
oder die halt sauber.
Oder sauber, ja, auch, das ist auch sehr erschreckend. Guan Yu Zhou hatte, ich glaube, Triebeprobleme, deswegen musste er sein Auto abstellen. Aber das Ding ist bei Sauber, die hatten die ersten Rennen Probleme mit der Radmutter vorne, bei den Boxenstops, dass die nicht raufging und haben das aber nicht gelöst bekommen. Deswegen haben die Boxenstops über 30 Sekunden teilweise gedauert. Scheint es gefixt geworden zu sein, aber bei Sauber ist es auch eine absolute Durchschnittssaison.
Bei denen könnte ich mir halt vorstellen, dass da intern so viel gerade in der Vorbereitung ist auf den großen Deal mit Audi, dass die sich da sowieso
Aber die Radmutter, das kann schon sein, aber die Radmutter vorne ab und abschrauben und wieder befestigen, also
das muss eigentlich schon,
eigentlich schon drin sein. Es ist es ist kein Rumpelteam, es ist Formel 1.
Vielleicht mal kurz reingeschoben in unseren sehr negativen Podcast heute. Seht's uns nach, wir sind einfach ein bisschen verkatert. Wir haben zu viele Endorphine rausgehauen am Wochenende.
Nein, es ist aber nicht viel passiert. Auch.
Ja, bei wem es aber sehr gut läuft, ist tatsächlich Carlos Sainz. Ja. Seitdem er uns so unter Druck gerät, was sein Cockpit angeht, liefert der Mann ab. Es ist sein viertes Podium in Folge, sein dritter Platz diese Saison. Und den hat er sich auch redlich verdient, finde ich. Charles Leclerc, sein Teamkollege, wird wieder mal Vierter. Er ist ja schon am Bahrain am Saisonanfang Vierter geworden und hinter Sainz gelandet. In jedem Rennen bisher ist er hinter Sainz gelandet. Also da haben wir ganz
wenn
klar
Sainz aktuell Nummer 1. Einmal musste er ja aussetzen in seinem Winter.
Genau, das ist richtig.
Es gab auch keine, also zumindest wurde es nicht übertragen, keine Anordnung davon von Ferrari, dass man Leclerc vorne lässt. Hätte aber auch wenig Sinn gemacht, weil die Pace von Sainz deutlich besser war und der hatte auch die frischeren Reifen, meine ich sogar auch. Mhm. Und ja, dann ist Sainz, der letztes Jahr Ferrari verlässt, vor dem Teamkollegen mal wieder ins Ziel gekommen, auf P4, Charles Leclerc. Ja. Und die Frage, die eigentlich jetzt der Elefant im Raum aktuell ist, wo fährt Carlos Sainz nächstes Jahr? Also witzigerweise, das war mir, als Hamilton bekannt gegeben wurde, dass er zu Ferrari wechselt, Anfang Februar, dachte ich mir, ja, er wird schon irgendwo unterkommen, war aber für mich gar kein Thema, ehrlich gestanden. Und jetzt ist es, Talk of the Town. Maxi, was glaubst du?
Ja, ich meine, es hängt sehr stark, glaube ich, nochmal davon ab, wie konstant Sainz jetzt bleibt. Das sehe ich nämlich bei ihm noch nicht so. Ich bin ja jetzt nicht der allergrößte Sainz-Befürworter, so was jetzt die Top-Spitze angeht. Er ist für mich, so wie Sergio Perez, kein Top-Fahrer. Anders als ein Verstappen, anders als ein Hamilton und auch meiner Meinung nach ein Norris oder ein Alonso. Aber natürlich, ich meine, wenn der jetzt, also der will jetzt nicht jedes Wochenende aufs Podium fahren, aber sagen wir mal, der fährt in 30-40% der Rennen aufs Podium und etabliert sich als klare Nummer 3, dann kommst du ihm nicht drum herum, zumal du dir ja auch überlegen musst, diese Saison, das ist vielleicht auch noch ein kurzes Thema, was man einschieben kann, Mercedes scheint ja, zumindest die Entwicklung zeigt jetzt auch nicht gerade nach oben.
8 und 9, Russell 8, Hamilton 9.
Exakt. Und auch deutlich unterlegen. Dementsprechend kommt von da jetzt keine große Gefahr. Die McLaren, der Oscar Piastri, ist noch nicht ganz so weit, glaube ich, fürs Podium. Und Lando Norris wäre es. Aber dann hast du halt einen echten Konkurrenten, vielleicht noch Charles Leclerc, um den dritten Platz. Da ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass Carlos Sainz sich da etabliert. Und wie gesagt, wenn er dann die Ergebnisse einliefert, dann musst du mit ihm rechnen. Also dann gibt's da wirklich viele Fahrer in dem ganzen Klassement, die ich eher rausnehmen würde als Carlos Sainz. Aber so funktioniert die Formel 1 heutzutage ja leider nicht mehr. Insofern bin ich mal sehr gespannt.
Also ich glaube, ehrlich gestanden, ich könnte mir zwei Szenarien vorstellen. Also dass er zu Red Bull geht, wäre also klar, ist die erstbeste Option für Perez, sage ich jetzt mal, ohne diese Verstappen-Thematik, dass der Red Bull verlässt, jetzt aufzumachen, aber im Zweifel würde Perez vielleicht auch gehen. Der hat jetzt übrigens heute nach dem Rennen gesagt, dass er im nächsten Monat Klarheit erwartet über seine Zukunft. Generell muss man sagen, wir haben es April, also noch nie hat man im April schon so viel über das nächste Jahr geredet. Und um auf Carlos Sainz zurückzukommen, ich glaube ehrlich gestanden, dass er ein Kandidat für Mercedes ist. dass er da neben George Russell fahren könnte. Mhm. Oder perspektivisch liegt es ja schon bei Sauber fährt, um dann 2026 den Audi-Einstieg
zu machen. Das hattest du ja letztes Mal schon gesagt. Eine Sache zu dieser April-Geschichte, weil das ja jetzt bei einigen irgendwie so aufkommt, die Verwunderung. Ich finde es gar nicht verwunderlich, weil ich noch genau weiß, dass wir letztes Jahr fast gar nicht über Wechsel gesprochen haben. Und ich noch zu dir meinte,
gab mir auch
keine. Ja, weil genau, es gab keine. Und ich dann auch zu dir meinte, das ist nicht gut, wenn jetzt hier überhaupt nichts passiert im Fahrerding. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es irgendwie schon gejinxt hätte, das ist nicht so, aber es war schon klar irgendwie, dass wenn der Erste dann seinen Wechsel bekannt gibt, und das war jetzt eben Lewis Hamilton im Dezember oder Februar, ich weiß gar nicht mehr,
wann er das
gegeben hat. Februar, ja. Aber vor der Saison jedenfalls. Dann ist ja klar, dass das wie so ein Domino-Effekt, und das geht ja auch noch weiter, wenn jetzt Carlos Sainz dann irgendwann, Perez weiß es, Sainz weiß es, aber das geht ja immer weiter runter, dann wird was mit Magnussen passieren, dann wird was mit Zhou passieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, da werden wir noch die ganze Saison drüber sprechen, auch mit Blick darauf, was passiert eigentlich noch so außerhalb. Da können wir vielleicht nächstes Mal wieder ein bisschen drüber quatschen, so Thema, kommt Sebastian Vettel zurück, du sagst, Sainz fährt bei Audi, Mick Schumacher gibt's ja immer noch, da gibt's noch so einige Themen außerhalb, aber ich glaube jetzt, was den Grand Prix angeht, haben wir es eigentlich größtenteils abgearbeitet.
Red Bull in einer eigenen Liga dahinter, genau. Ferrari, die vor allem auf Long Run echt gut sind, auf eine Runde kriegen wir den Reifen nicht so zu arbeiten, das ist der Grund. Ja. McLaren sehr stark, Fernando Alonso Sechster geworden, der ist ein sehr starkes Rennen gefahren, sagt selbst, es war eines der 5 besten Rennen in seiner Karriere. Dahinter.
Ja, würde ich so nicht sagen übrigens, weil das, also wenn so ein Rennen eins deiner Top 5 ist, dann war es keine gute
Karriere. Ja, ich weiß, aber wir saßen beide nicht im Auto, sollte man vielleicht auch bedenken. Mhm. Aber keine öffentliche Wahrnehmung, sagt er dann ja auch, wird das nie eine Rolle spielen, wenn du da, weiß ich nicht, von, ich glaube, P5 startest auf P6 hinkommst. Hat man morgen schon wieder vergessen, so ungefähr. Ja, Hamilton und Russell, da läuft auch nicht so viel. Die hatten eine alternative Strategie beim Restart, wollten auf Hard gehen, der Hard hat aber dann ziemlich abgebaut, musste dann nochmal auf Medium gehen und sind dann deswegen auf 8 und 9. Und dahinter haben wir eh alles behandelt eigentlich. Also wie gesagt, Red Bull stark, Ferrari stark, alles dahinter, kann nur besser werden.
Überhaupt nicht stark. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid ja in der Telenovela mittendrin. Ihr schreibt uns immer wieder Nachrichten, ihr macht Druck, ihr macht Ärger mit Moritz. Ich weiß das, ich finde es auch super, bleibt auf jeden Fall dran, denn ich muss leider verkünden, es wurde mir wieder kein Geschenk überreicht. Ich habe schon wieder nicht den Preis bekommen für meinen völlig sensationell verdienten Weltmeistertitel letztes Jahr. Ich war extra in Salzburg, ich bin nur deswegen nach Salzburg gefahren. Und ich möchte jetzt auch einmal eine Sache sagen, Moritz. Ich musste mir ja eine Bauchtasche gestern spontan kaufen. Da fällt mir jetzt gerade ein, was ja eigentlich mein Preis immer gewesen wäre eine Bauchtasche gewesen.
Und die tust du jetzt in die Split-Weiß-Gruppe oder wie?
Nee, das tue ich sicherlich nicht, weil das ist ja keine Formel-1-Bauchtasche. Aber du hast den Wink mit dem Zaunfall nicht gehört, glaube ich. Da rumgeschlurft gestern, rumgemault. Aber dass man da vielleicht auch mal mir entgegenkommt. Nee.
Proaktiv.
Dementsprechend. Proaktiv. Deswegen werde ich jetzt alles daran setzen, auch diese Saison zu gewinnen. Ich bin gut reingestartet, natürlich. 2-1 führe ich in unserem Fragespiel, in dem wir uns jeweils 2 Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt 1 Punkt. Als Weltmeister darf ich mir meine Frage zuerst aussuchen und hätte ganz gerne zuerst die leichte Frage.
Die leichte Frage, okay. Und zwar, es war Red Bulls 31. One-Two-Finish. Damit sind sie Vierter in der besten Liste. 2 Siege oder 2 One-Two-Ergebnisse fehlen ihnen noch. Dann würden sie auf welches dieser Teams aufschließen? A auf Williams, B auf McLaren oder C Ferrari?
McLaren.
Ist leider falsch, Williams. Die sind Williams. 33 mal 1-2 ins Ziel gekommen.
Krass. Ferrari wusste ich, weil das wäre, die haben noch mal ein bisschen mehr, glaube ich. Die sind wahrscheinlich Erster, oder? In dieser Statistik.
Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass Ferrari vorne ist, ja.
Weil, und dann war eben die Frage McLaren oder Williams. Dann hätte ich gedacht, dass Williams ein bisschen mehr sogar noch hat als McLaren. Gut, dann bleibt es beim 2-1. Welche Frage möchtest du zuerst haben?
Die leichte, diesmal.
Aha, okay. Das war ganz neu. Suzuka gehört schon lange zu den großen Traditionsstrecken in der Formel 1. Viele Fahrer lieben die Strecke. Ich glaube, Max Verstappen mag sie extrem gerne. Das ist ja, was Sebastian Vettel hat gesagt, das ist seine Lieblingsstrecke. Für Suzuka würde er auch nochmal zurückkommen. In Japan gibt es noch eine andere Strecke, auf der Formel 1 gefahren wurde, am Mount Fuji. Das ist die mit dem krassen Berg für alle diejenigen, die es nicht ganz haben mit den Namen. Ihr kennt das aber sicherlich, das Panorama. Und meine Frage an dich wäre, wie oft wurde eigentlich ein Formel 1 Rennen auf der Strecke in Fuji ausgetragen?
Ah, ja.
A,
ja.
Zweimal, ja. B, viermal oder C, sechsmal?
Viermal.
Das ist richtig.
Ja, das habe ich nämlich letztens noch gelesen erst. Ja, 1976, 2077, glaube ich, dann 2007 und 8. Ja, passt.
Das viermal. Ist richtig, ja. Ich dachte aber eigentlich, dass sie viel häufiger da gefahren sind. Das finde ich ja crazy. Ist die so schlecht, die Strecke, oder warum?
Ich glaube, dass in Suzuka da modernisiert wurde, das Areal zu der Zeit. Okay. Suzuka ist ja, ich glaube, in den 60er Jahren entstanden und ist eigentlich fast noch gleich. Also ich glaube, die Länge des Tracks hat sich um wenige Meter nur verschoben und verlängert, nur Modifizierungen. Aber das Layout ist komplett gleich geblieben eigentlich. Außer das Areal drumherum. Da sind ja auch so Seen. Der eine wurde jetzt wirklich dicht gemacht letztes Jahr. Und ich glaube, das wurde einfach alles modernisiert. Und das Suzuka, das Circle-Gelände, gehört zu den 20 größten Sportstätten dieser Welt.
Oh, das ist interessant. Zu den 20 größten Quizmastern dieser Welt gehöre sicherlich auch ich. Dementsprechend hätte ich jetzt ganz gerne meine schwere Frage.
Ja, und zwar schon vorausblickend auf den großen Preis von China, erstmals seit 2019 wieder im Kalender. Und dann wollte ich fragen, wie hieß das Podium 2019 in China? Hieß es Hamilton, Bottas, Vettel? Hieß es Bottas, Vettel, Hamilton? Oder hieß es Hamilton, Verstappen, Bottas?
Das war aber jetzt die Reihenfolge 1, 2, 3 gewesen jeweils, ja. Oder? Naja, es ist das erste gewesen. Vettel war noch dabei. Hamilton, Bottas, Vettel.
Ja, ist richtig.
Ja, geil. Stark.
Ja.
Sehr gut. Ja. 4-2. Hamilton Sieger, Bottas die beste Nummer 2 aller Zeiten auf der 2 und Vettel noch auf die 3 gekommen. Du bekommst jetzt noch deine schwere Frage. Mhm. Steht 4-2. Max Verstappen holte sich die vierte Pole in Folge seit Saisonstart. Mhm. Deswegen wusste ich das vorhin auch, weil ich das in meiner Frage drin habe. Mhm. Meine Frage an dich ist, welcher Fahrer hält in dieser Kategorie den Rekord? Ist es A, Nigel Mansell, B, Alain Prost oder C, Ayrton Senna?
Nochmal, wie heißt der Rekord?
Pole Positions seit Saisonstart in a row, also nacheinander.
Wahrscheinlich Alain Prost. Obwohl, der war nicht so gut im Qualifying, glaube ich. Nee, dann ist es Senna.
Es ist Alain Prost. Nigel Mansell hat 1992 es geschafft, in den ersten 6 Rennen die Pole Position zu holen. Ayrton Senna hat das gleiche auch geschafft, und zwar 1988 mit 6-mal. Und 1993, in unserem Jahr, hat Alain Prost es geschafft, 7-mal in Folge zum Start die Pole Position zu gewinnen. Verstappen hat jetzt 4. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das dieses Jahr knackt, den Rekord. Aber mal gucken, das ist natürlich nicht. Gut, dann bleibt es beim 4-2 für mich. Das freut uns alle.
Aber hallo.
Es bleibt dabei, dass du mir noch ein Geschenk schenken musst. Wir sehen uns ja vielleicht auch wieder häufiger demnächst. Dementsprechend kannst du das dann auch gerne nachholen.
Ja.
Wir haben in 2 Wochen den großen Preis von China. Oder China, oder wie auch immer man es sagt. Du als alter Westfale sagst China wahrscheinlich dazu. Das kannst du uns jetzt gleich mal erklären, warum du das so aussprichst. Mich hat's gefreut, und du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
Ja, das ist natürlich absoluter Käse, dass ich China sage. Ich freue mich sehr auf den großen Preis von China in Shanghai in 2 Wochen und bin euch aber noch eine Statistik schuldig aus dem Fragespiel. Die meisten One-Two-Finishes hat richtig Ferrari, dann Mercedes, dann McLaren, dann Williams und dann eben Red Bull Racing auf der 5. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Ausgang aus diesem Formel 1 großen Preis von Japan. Max, du hebst nochmal die Hand.
Ja, ihr habt natürlich die Verbraucherhinweise vergessen. Ja, also wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann müsst ihr uns folgen auf den bekannten Podcast-Plattformen und auch auf Instagram, Moritz.
@lightsout_F1boxentalk.
Und das war's auch von mir.
und eigentlich auch von mir.